Also ein völlig anormales Phänomen, vor dem wir stehen.
Das sind alle Signale, die darauf hindeuten, dass etwas in der Wirtschaft jetzt nicht gut läuft.
Er wollte überhaupt 15.000 Mitarbeiter nach Hause schicken.
Also das ist wirklich zu einer Verlangsamung bzw. auch zu Zahlungsunfähigkeit bei vielen Unternehmen kommt, das wundert mich wenig.
Die Party ist vorbei.
Man muss jetzt dringend Maßnahmen treffen, um die Lage noch halbwegs zu stabilisieren.
Braucht Russland wirtschaftlich doch endlich einen Frieden in der Ukraine?
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 19. Beginnt gerade eine Pleitewelle bei russischen Großkonzernen. Willkommen, meine Damen und Herren, in der 19. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 3. Juni 2025 auf. Und wieder einmal ist der Moment sehr heikel, denn in Istanbul wurde gestern zum zweiten Mal über eine Waffenruhe verhandelt, mit durchwachsenem Ergebnis, sagen wir es so. Einen Tag davor, am Sonntag, hat die Ukraine bei einer Spezialoperation namens Spinnennetz tief im russischen Hinterland mehr als 40 russische Bomber beschädigt. Und die wirtschaftlichen Eckdaten in Russland sind nicht mehr sehr überzeugend. Am Freitag, nämlich in zwei Tagen, ist die nächste Zinssitzung der russischen Nationalbank, und der Druck auf die Nationalbank steigt immens, denn der Leitzins liegt nach wie vor schon über ein halbes Jahr lang auf hohen 21%. Und nachdem Europa ein neues Sanktionspaket verabschiedet hat, liegt nun im US-Senat ein Sanktionsvorschlag, der einem Senator zufolge knochenbrechend ist, um es wörtlich zu zitieren. Er sagt, die Sanktionen würden unter anderem einen Zoll in Höhe von 500% auf jene Länder bedeuten, die weiter russisches Öl, Gas oder Uran beziehen. Also es geht um Sekundärsanktionen. Also hier eine gewaltige Drohkulisse. Der Senator nennt das Gesetz das drakonischste Gesetz, das ich je im Senat gesehen habe, wörtlich. Und wir werden China und Indien treffen, weil sie die Kriegsmaschinerie von Russland unterstützen. Sagen Sie, Herr Astrow, sind das große Töne, die hier gespuckt werden? Oder ist hier doch möglicherweise ein Hebel, der für Russland gefährlich werden könnte?
Also, dass die USA Sekundärsanktionen, also diese von Ihnen erwähnten 500-prozentigen Zölle auf die Länder einführen, die russisches Öl, russisches Gas und russischen Uran und so weiter kaufen, kann ich mir schwer vorstellen, weil wir würden dann über die Länder wie China, Indien, über die Türkei reden, zum Teil auch über Europa, weil es gibt nach wie vor einen, also in einem gewissen Ausmaß gibt es einen Handel zwischen der EU und Russland. Also auch es gibt manche russischen Exporte, die immer noch in die EU gehen. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und zum Beispiel beim Thema Uran, die USA selber kaufen noch Uran von Russland. Ja, also das ist Säbelrassen. Also ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass es dazu wirklich kommt. Das ist so typisch Trump, der so große Ankündigungen macht und dann...
Ja. Wobei es in dem Fall sogar der Senat ist, gar nicht so sehr Trump natürlich.
Ja. Ja, aber.
Jetzt ist es so, dass gerade in Europa die Ansicht herrscht, dass Putin Trump an der Nase herumführt. Wenn wir kurz bei den Verhandlungen rund um den Ukraine-Krieg bleiben, jetzt nicht das rein wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Aspekte. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, der Trump hat sich ein bisschen in die Sackgasse manövriert. Ja, er hat ja am Anfang gesagt, noch im Wahlkampf, er wäre imstande, einen Frieden innerhalb von einem Tag, also von 24 Stunden, herbeizubringen. Dann wurde diese Frist ausgedehnt, aber es ist ganz klar, er hat sich das zu leicht vorgestellt, weil so leicht ist es nicht. Ja, weil die Positionen liegen sehr weit voneinander, also die Positionen Russlands und der Ukraine. Und es ist ja so, dass Trump oder die USA, sie haben nicht so viel Leverage, sie haben nicht so viel Hebel auf Russland. Ja, das heißt, sie sind nicht wirklich in der Lage, oder bislang zumindest waren sie nicht in der Lage, Russland zu Geständnissen zu zwingen. Das heißt, so gesehen, ich sehe schon, dass die USA oder speziell, dass der Trump sich verschätzt hat in dieser Frage.
Kommen wir zur Wirtschaft. Ich werfe ein paar Schlaglichter auf die Wirtschaft, die aus der jüngsten Zeit, ein paar Daten, Eckdaten. Denn so toll sieht es im Moment nicht wirklich aus. Nach langer Zeit des Wachstums oder zumindest nach 2 Jahren starken Wachstums ist eine starke Abbremsung zu sehen. Da ist es zum Beispiel so, dass 2 Dutzend großer russischer Aktiengesellschaften verzichten dieses Jahr auf eine Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024. Ein völliges Novum, denn früher haben die Russen ja immens viel Dividenden gezahlt und waren teilweise die besten Dividendenzahler der Welt. Und die behalten das jetzt ein. Jetzt gibt es unterschiedliche Argumente dafür. Sie sagen, aufgrund der Eintrübung der Wirtschaft ist eines der Argumente, aufgrund der schwachen Exporte. Teilweise ist es auch so, dass sie das Geld lieber auf den Banken horten, weil dort das Ganze mehr Zinsen abwirft. Dazu kommt eine Studie des Moskauer Stolypin Wirtschaftsinstituts, und das hat eine Umfrage unter 2500 russischen Unternehmen gemacht, und da kam raus, dass 56% der Unternehmen für das erste Quartal gesunkene Umsätze verzeichnen. Schlimmer ist die Sache übrigens bei den Kleinunternehmen bis zu 15 Mitarbeitern. Das sind 66% der Unternehmen, die einen rückläufigen Umsatz verzeichnen. Bei den größeren Unternehmen ist es etwas besser. Und noch ein Schlaglicht, ein sehr bezeichnendes. Der größte russische Hersteller von Landmaschinentechnik namens Rostzellenmasch muss ab Juli seine Produktion ruhen lassen. Er wollte überhaupt 15.000 Mitarbeiter nach Hause schicken. Jetzt ist es so, dass 2 Drittel der Gehälter weiter bezahlt werden. Auf alle Fälle ist der Produktionsplan wurde reduziert auf den Wert von 2006, also ein massiver Einbruch hier. Ist das ein bezeichnendes Beispiel für das, was momentan in Russland vor sich geht, Herr Astrov?
Also, das sind alles Alarmsignale, würde ich so definieren. Ja, also man sieht eindeutig, dass also diese Wachstumsverlangsamung, die wir aus den Statistiken sehen, also von den offiziellen statistischen Daten, also diese Verlangsamung wird auch durch die konkreten Beispiele gestützt. Ja, also es gibt konkrete Unternehmen, denen es nicht gut geht. Ja, und es gibt auch einen steigenden Trend bei den faulen Krediten, darauf werden wir noch zurückkommen. Also das sind alle Signale, die darauf hindeuten, dass etwas in der Wirtschaft jetzt nicht gut läuft. Nach 2 Jahren, so 2,5 Jahren eigentlich eines soliden Wachstums, also recht gute Wirtschaftsentwicklung. Es gibt alarmierende Signale und auf die Signale muss man reagieren. Also das sehe ich schon so.
Das Thema des Podcasts der heutigen Folge ist ja, ob in Russlands Großkonzerne gerade eine Pleitewelle beginnt. Jetzt ist es so, dass die Zentralbank selbst in ihrer Studie zur Finanzmarktstabilität, der aktuellen Studie, plötzlich sagt, dass von den 78 größten russischen Unternehmen, also Konzernen, 13, ganze 13 wohlgemerkt, Probleme haben, ihre Kredite zu bedienen. Im vergangenen Jahr, also Mitte des vergangenen Jahres, waren es noch 6 der damaligen Studien zufolge. Und jetzt sind es bereits 13 von 78. Und die Zentralbank selbst schließt nicht mehr aus, dass einige von ihnen zahlungsunfähig werden. Jetzt kann man fragen, geht es jetzt richtig zur Sache? Steht eine Pleitewelle bevor? Ja, was sagen Sie dazu?
Zunächst einmal, ich bin froh, dass die Zentralbank jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen ist, endlich.
Hätte sie schon früher können,
meine ich. Ja, sie hätten auch früher ein bisschen vorsehen können, was ihre Politik bringt. Ja, weil sie halten den Leitzinssatz, wie sie erwähnt haben, bei 21% seit Oktober. Das ist natürlich ein enorm hohes Niveau. Also 21% nominell, aber auch real, obwohl die Inflation recht hoch ist, aber auch real, wenn wir die Inflation abziehen, dann liegen die Zinsen immer noch bei 11, 12%. Ja, und das ist natürlich, welche Wirtschaft kann sich gut entwickeln auf Dauer mit so einem hohen Zinssatz, mit so hohen Finanzierungskosten? Also das ist wirklich zu einer Verlangsamung beziehungsweise auch zu Zahlungsunfähigkeit bei vielen Unternehmen kommt. Das wundert mich wenig. Ja, ich möchte mich nicht loben, aber das habe ich noch vor einem halben Jahr gesagt, also wird es nicht funktionieren. Ja, also die Zentralbank muss ein bisschen die Geldpolitik revidieren beziehungsweise ein bisschen lockerer machen. Ja. Diese Inflationsbekämpfung um jeden Preis, das hat ja massive negative Nebenwirkungen, um so in medizinischen Begriffen auszudrücken. Also das aus meiner Sicht ist, man muss auf jeden Fall, also man sollte auf jeden Fall den bisherigen geldpolitischen Kurs revidieren Richtung Lockerung.
Die Party ist vorbei, sagte Oleg Vjugin, er ist der ehemalige Vizechef der russischen Zentralbank, sagte er bei mir im Interview. Was sagen Sie, ist die Party in Russland vorbei?
Also historisch gesehen, also diese hohe Wachstumsraten, dieser wirtschaftliche Boom, den wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, also speziell 2023 und 2024, war nicht in dem Tempo zu behalten. Also das war, glaube ich, ganz klar, dass irgendwann eine Verlangsamung kommt, ein bisschen mehr so ein Business as usual, so in einem neuen geopolitischen Klima, also mit Sanktionen, mit dem Krieg und so weiter. Das ist natürlich, das bedeutet auch eine neue Wirtschaftsstruktur. Also, dass es zu einer Verlangsamung kommen würde, das war eher absehbar. Aber es ist zu einer Verlangsamung sehr schnell gekommen, ja, und sehr abrupt. Und zum Teil auch verursacht durch die eigenen wirtschaftspolitischen Fehler, ja. Das heißt, so gesehen, ja, momentan natürlich kann man sagen, ja, die Party ist vorbei, zumindest vorläufig, ja, und man muss jetzt dringend Maßnahmen treffen, um die Lage noch halbwegs zu stabilisieren.
Um das mit Zahlen zu untermauern, das Wachstum im ersten Quartal betrug vorläufigen Schätzungen zufolge 1,4% und es ist zum ersten Mal seit 2022 rückläufig auf Quartalsbasis. Das für sich sagt vielleicht jetzt noch nicht alles aus, oder ist allein das eine, sagen wir so, bemerkenswerte Zahl?
Naja, wenn wir uns anschauen, die Wachstumsdynamik der letzten Quartale, also noch das dritte Quartal 24, das vierte Quartal 24, die waren noch sehr gut, vor allem das vierte Quartal, ja, also, aber da gab es auch so einmalige Faktoren, die die Wirtschaft eingetrieben haben. Also, das ist schon eine massive Verlangsamung jetzt. Ja, auf Jahresbasis. Und wie Sie richtig gesagt haben, das ist eine Rezession auf Quartalsbasis. Also, das sagt schon was. Ja, natürlich, das ist so die Wirtschaft als Ganzes. Es gibt manche Sektoren, denen es nach wie vor halbwegs gut geht. Und es gibt manche Sektoren, denen es ganz schlecht geht. Aber an den Zahlen sieht man schon, dass es Probleme gibt.
Das Auffällige ist die Industrieproduktion, wenn ich es richtig deute. Und zwar, dass sie im ersten Quartal nur noch um 1% gewachsen ist. Das Interessante ist aber, dass ja natürlich der militärische Sektor, nämlich der Rüstungssektor, die Rüstungsproduktion deutlich gewachsen ist und weiter wächst. Heißt, dass der zivile Industriesektor doch deutlich zurückgegangen ist. Wie lässt sich das interpretieren?
Naja, also es ist vor allem der zivile Sektor, der zivile Industriesektor, der an hohen Zinsen leidet. Ja, das heißt, diese sehr straffe Geldpolitik, die ich erwähnt habe, die trifft in erster Linie oder eigentlich ausschließlich den zivilen Sektor. Weil die Rüstungsproduktion, sie haben Zugang zu verbilligten Krediten, hatten sie schon immer, seit der Krieg ausgebrochen ist. Und gleichzeitig profitieren sie von hohen staatlichen Aufträgen. Ja, während die Nachfrage nach ziviler Produktion auch unter den hohen Zinsen leidet, weil die Kreditvergabe ist massiv eingebrochen. Das heißt also, zum Beispiel der private Konsum wird momentan praktisch nur durch die steigenden Realeinkommen gespeist und nicht durch die Kreditvergabe, wie in den letzten zwei Jahren, in den vorigen zwei Jahren. Das heißt, das sind alle Faktoren, die natürlich, es gibt momentan eine ganz klare Trennung zwischen dem Zivilsektor und dem militärischen Sektor.
Aber selbst beim Konsum, wenn ich es richtig sehe, der Lebensmittelkonsum steigt, also alles, was rund um das Lebensmittel ist, steigt nach wie vor. Aber in anderen Bereichen außerhalb dieses Sektors gibt es auch bereits eine
Veränderung. Naja, das ist natürlich, ich glaube, das passt ganz gut zu meiner Aussage, dass der Konsum vor allem durch die steigenden Löhne und Realeinkommen gespeist wird und nicht durch die Kreditvergabe, weil natürlich Lebensmittel werden nicht auf Kredit gekauft, ja, sondern langlebige Konsumgüter, Autos, das hängt schon sehr viel mit Krediten zusammen, geschweige von Immobilien. Ja. Also das passt eigentlich ganz gut zusammen.
Aber es scheint, dass in der russischen Elite die Alarmzeichen erkannt werden, beziehungsweise die Alarmglocken schrillen. Denn es ist ja bereits ein neues Budget vorgelegt und das in erster Lesung jetzt bereits durch das Parlament gegangen ist. Und im neuen Budget ist es so, dass man von einem Einbruch bei den Öleinnahmen, also bei den Einnahmen aus dem Ölexport, um ein Viertel bereits ausgeht. Das ist doch ein deutlicher Rückgang, auch aufgrund der niedrigen Ölpreise klarerweise oder relativ niedrigen Ölpreise im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gleichzeitig sieht man, dass in den ersten 4 Monaten die Ausgaben durchaus deutlich gestiegen sind, und zwar um 21%. Also momentan bei den Ausgaben spart man noch nicht. Man rechnet aber damit, dass man weitaus weniger Budgeteinnahmen reinbekommt und vor allem eben, wie gesagt, aus dem Ölexport, Gasexport auch zum Teil. Und im neuen Budget geht man davon aus, dass das Defizit sich verdreifacht und nämlich auf 1,7% des Bruttoinlandsprodukts. Ordnen wir das irgendwie ein? Ist hier die Budgetsituation auch dramatisch? Wird hier noch immer schön gefärbt oder sieht man hier das realistisch? Wie schlimm ist das?
Also es ist nicht dramatisch. Natürlich ist es eine Verschlechterung im Vergleich zu dem, was sich die Regierung noch vor etlichen Monaten erwartet hatte oder was sie sich erhofft haben. Dramatisch ist es nicht, weil, okay, jetzt ist dieses, also das Defizitziel für dieses Jahr ist 1,7%, es kann auch über 2% liegen. Ja. Aber wenn wir uns anschauen, das ist mehr oder weniger das Niveau, das Russland in den letzten Jahren gehabt hat. Es ist plus minus 2% des BIP, das waren die Budgetdefizite in den letzten Jahren. Ja. Das ist nicht dramatisch, wenn wir uns anschauen, auch im internationalen Vergleich, okay, Österreich hat fast 5%, ja. Polen hat 7%, das würde ich nicht als Katastrophe bezeichnen, aber es ist davon auszugehen, dass für nächstes Jahr auch gewisse Sparmaßnahmen getroffen werden müssen. Ja, ab 26 wahrscheinlich wird es auch zu Ausgabenkürzungen kommen, davon würde ich schon ausgehen.
Also es wird schlechter, aber es ist noch nicht schlecht.
Ja, es ist nicht so schlecht.
Ein Problem, das Russland hat, ist ja der starke Rubel. Das ist ja völlig unerwartet eigentlich gekommen. Wäre ein schwacher Rubel da, würden die Budgeteinnahmen einfach höher sein, nicht? Weil das durch das Rückwechseln der Exportdollars, der Petrodollars in Rubel, wären die Einnahmen höher. Auch für die Unternehmen wäre es leichter, weil ja die Ausgaben der Unternehmen im Inland in Rubel bestritten werden. Und wenn hier der Kurs schwächer ist, lässt sich leichter damit wirtschaften. Der Rubel ist aber immens stark. Er hat in diesem Jahr so stark zugelegt zum Dollar wie keine andere Währung. Zum Teil liegt das natürlich auch an der Abwertung des Dollars. Das ist aber eine andere Sache. Er ist sogar stärker gestiegen, der Rubel, als Gold, der Goldpreis. Also ein völlig anormales Phänomen, vor dem wir stehen. Warum ist das so? Und sagen wir so, könnte man dagegen wirken und das auch abwerten?
Also aus meiner Sicht gibt es 2 Faktoren, die den russischen Rubel massiv gestützt haben. Erstens sind diese Versuche von Donald Trump, eine Annäherung zu Russland, ein Rapprochement mit Russland anzustreben. Also das heißt, die Finanzmärkte haben damit gerechnet, dass es zu einem Tauwetter kommt. Zumindest in den Beziehungen zwischen Russland und den USA, vielleicht nicht mit Europa, aber zumindest mit den USA. Und es ist schon ein gewisses Tauwetter, es ist wirklich da. Ja, also die US-Sanktionen wurden zwar noch nicht aufgehoben, aber es gab Anzeichen, dass die Überwachung über die Einhaltung der Sanktionen, also viele Sanktionen, deutlich nachgelassen hat unter der neuen US-Regierung. Ja, und natürlich, man redet über die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Kooperation, über die Rückkehr der US-amerikanischen Investoren nach Russland und so weiter und so weiter. Das sind zum Teil nur natürlich Erwartungen. Ja, man muss schon sagen, es ist nicht so viel passiert, es sind vor allem Erwartungen.
Aber die Erwartungen treiben den Kurs.
Genau, nicht? Die Erwartungen haben den russischen Rubel, also dem Wechselkurs des russischen Rubels, sehr stark geholfen sozusagen. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, das ist diese sehr restriktive Geldpolitik. Also die sehr hohen Zinsen, die haben doch eine gewisse Auswirkung auch auf den Wechselkurs. Und so gesehen wäre zum Beispiel auch eine geldpolitische Lockerung, für die ich plädiert habe, die würde auch dem Wechselkurs des russischen Rubels auch helfen. Und das würde den russischen Rubel etwas schwächen, was auch dem Budget zugutekommen würde.
Jetzt ist es ja auch so, was auch der Rubelstärke zugute kommt, ist ja, dass kaum noch Dollars gebraucht werden. Nicht? Im Außenhandel ist ja das sehr reduziert worden, weil ein wesentlicher Teil des Außenhandels ja mit China passiert und das inzwischen bereits auf Rubel bzw. auf Yuan-Basis abgerechnet wird.
Naja, aber man muss sagen, der russische Rubel ist stark, nicht nur gegenüber dem US-Dollar, auch gegenüber dem Euro. Und auch gegenüber dem chinesischen Yuan. Ja, Sie haben recht, chinesischer Yuan ist eigentlich jetzt die Hauptwährung für den russischen Außenhandel. Aber auch gegenüber dem chinesischen Yuan ist der Rubel stark. Das heißt, es ist nicht das Problem des Dollars, es ist das Problem des Rubels sozusagen.
Jetzt frage ich sehr pauschal, braucht Russland wirtschaftlich doch endlich einen Frieden in der Ukraine?
Langfristig ja, kurzfristig nicht unbedingt. Ja, also wir haben schon angesprochen, die momentan, was gut läuft, das ist die Militärproduktion. Ja, also wenn es wirklich, wenn, sagen wir, morgen Frieden kommt, ja, wenn die Kampfhandlungen eingestellt werden und der Krieg nicht wieder aufflammt, dann würde es schon einen Schock für große Teile der russischen Wirtschaft darstellen. Ja, da würden auch zum Beispiel diese hohen Zahlungen an die Söldner ausbleiben. Auch die hohen Entschädigungen für die Schwerverletzten und für die Familien der Gefallenen, die würden auch ausbleiben. Die Militärproduktion, also die Rüstungsproduktion, würde wahrscheinlich noch mehrere Jahre, also mehrere gute Jahre verzeichnen, dadurch, dass sehr viele Vorräte an Rüstung aufgebraucht sind. Das heißt, die müsste man auffüllen und das würde natürlich die staatlichen Aufträge, Rüstungsaufträge würden wahrscheinlich noch jahrelang gut laufen. Aber kurzfristig wäre es schon ein Schock. Langfristig wäre es, nicht, oder mittelfristig sagen wir sogar, mittelfristig wäre es schon gut für die russische Wirtschaft natürlich, weil dieser einseitige, also dieser starke Fokus auf die Kriegsausgaben, das ist langfristig nicht gut für Russland und auch für die russische Bevölkerung, ja, weil die Schwerpunkte liegen nicht dort, wo sie liegen sollten. Also da spart man gleichzeitig im sozialen Bereich, beim Gesundheitswesen, beim Ausbildungswesen, auch bei Infrastrukturausgaben und so weiter. Das sind alle Faktoren, die, also es ist wichtig, dass der Staat auch in diese Bereiche investiert, um wirklich ein nachhaltig akzeptables Lebensniveau für Russen zu gewährleisten.
Jetzt hat der russische Finanzminister Siluanov bereits die Bevölkerung sozusagen darauf eingestimmt, den Gürtel enger zu schnallen, oder man muss sich darauf einstellen, den Gürtel enger zu schnallen. Es erinnert etwa ein wenig an die Aussage von Dmitri Medvedev nach der Krim-Annexion, wo die ersten Sanktionen kamen. Da hat er auch gesagt, haltet durch. Ist das der gewöhnliche Appell an die russische Bevölkerung beziehungsweise an die Leidensfähigkeit der russischen Bevölkerung, durchzuhalten?
Also für Russland ist es sicherlich kein Novum. Ja, da gibt's immer wieder. Aber ich muss sagen, das ist nicht nur in Russland so. Es gab auch in Europa gibt's immer wieder Krisen und es gibt immer wieder Situationen, wo die Finanzminister praktisch zu sehr tiefgreifenden Sparmaßnahmen aufrufen. Ja, auch zum Beispiel jetzt in Österreich. Ja, wir reden auch davon. Der Finanzminister Matterbauer hat ja auch dazu aufgerufen. Ja, und wir reden gar nicht von Griechenland vor 15 Jahren. Oder war das 2011, 2012. Ja, also die Griechen, das waren so drakonische Sparmaßnahmen, die damals ergriffen wurden. Und die haben das Land wirklich wirtschaftlich ziemlich so 10, 20 Jahre zurückgetrieben. Ja. Also ja, für Russland ist es nichts Neues, aber Russland steht da nicht alleine.
Jetzt gibt es Einschätzungen, dass Russland sehr wohl die Wirtschaft in einer Rezession landen könnte. Sie halten das für denkbar?
Ja, das ist denkbar, aber das hängt davon ab, ob man gegensteuert oder nicht. Also wenn man rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergreift, dann glaube ich, könnte man die Kurve noch hinbekommen. Das heißt, ja.
das heißt, die Kurve hinkriegen könnte, die Zentralbank am Freitag, dort zumindest den ersten Schritt dazu setzen. Am Freitag ist die nächste Zinssitzung. Und jetzt, wie ich eingangs gesagt habe, ist es ja so, dass der hohe Leitzins von 21% bereits seit Herbst in Kraft ist und daran bisher nicht gerüttelt wurde. Man sieht, dass der Druck auf die Zentralbank steigt. Es deutet auch darauf hin, dass innerhalb des Establishment, innerhalb der politischen Entscheidung oder wirtschaftlichen Entscheidungsträger hier die Kämpfe größer werden. Der Druck der Unternehmer kommt ohnehin auf die Zentralbank, endlich den Leitzins zu senken. Aber auch andere äußern sich in diese Richtung. Ich will nicht unbedingt nur eine Prognose jetzt für Freitag, aber merken Sie hier, dass doch eine Dynamik, eine stärkere Dynamik stattfindet oder beziehungsweise auch ein größerer Kampf innerhalb des Establishments?
Ja, es ist, naja, es war, also diesen Kampf gibt's schon seit einiger Zeit. Also ich kann mich erinnern, noch im Herbst zum Beispiel, da gab es auch schon diesen Kampf. Ja, und damals ging es darum, dass, also die Zentralbank musste entscheiden, ob sie die Zinsen noch weiter anheben. Also damals haben viele gesagt, also die Zentralbank könnte sogar den Leitzins auf 25% anheben. Kann ich mich noch erinnern. Dazu ist es nicht gekommen. Ja, vor allem, glaube ich, unter dem Druck der sogenannten Realwirtschaft, also der Unternehmen, die haben die Zentralbankchefin Nabiullina sehr stark kritisiert damals, ja, für diese sehr restriktive Geldpolitik. Und momentan ist es so, dass natürlich diese Spaltung in den Eliten ist nach wie vor da, aber zusätzlich gibt es noch objektive Zahlen, die eigentlich die Zentralbank dazu bewegen müssten, die Geldpolitik zu lockern. Und dazu zählt nicht nur die Wachstumsverlangsamung, also eine deutliche Wachstumsverlangsamung, was eigentlich hat Russland so ein sogenanntes Inflation Targeting Regime. Das heißt, sie haben ein Inflationsziel und sie unternehmen alles, damit die Inflation auf eigentlich idealerweise auf 4% runtergebracht wird. Davon ist Russland weit entfernt, aber auch der Inflationsdruck hat in den letzten Monaten deutlich nachgelassen. Das heißt, momentan liegt die Inflation schon unter 10%. Ja. Das hängt natürlich einerseits mit der Abkühlung der Wirtschaft zusammen und andererseits mit dem starken Rubel. Natürlich, der starke Rubel drückt auch auf die Inflation. Ja, und schließlich die steigenden faulen Kredite. Ja, das sind alle Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass das derzeitige Zinsniveau nicht mehr angemessen ist.
Also wenn man das Richtige macht und das heißt mit Ihren Worten den Leitzins senkt, dann kann man die Kurve kriegen und eine Rezession vermeiden.
Naja, eine Zinssenkung wird vielleicht nicht reichen, da müsste man schon mehrmals Zinsen setzen. Das heißt, das wird, also am 6. Juni werden nicht alle Probleme gelöst.
Nein,
ja.
der erste Schritt. Ne?
Aber das wäre der erste Schritt. Wenn es wirklich dazu kommt. Ja.
Meine Damen und Herren, wir sind damit zum Ende der heutigen Folge unseres Podcasts gekommen. In 2 Wochen folgt die nächste Folge, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in der russischen Wirtschaft oder rund um sie widmen werden. Seien Sie wieder dabei. Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrov und Herr Eduard Steiner. Danke, Astrov, fürs Kommen.
Bitte gerne.